Ja, wie schon gesagt, zwei Punkte möchte ich uns gerne noch versuchen zu erklären. Und zwar möchten wir uns zuerst anschauen, was sind die Grundlage dieses Friedens? Warum kann ich überhaupt Frieden haben? Und auch diesen Abschnitt habe ich unterteilt in drei Punkte. Ich darf Frieden haben, weil ich Frieden mit Gott habe. Ich darf Frieden haben, weil ich ein Friedensstifter bin. Und ich darf Frieden haben, weil der souveräne Gott mein Leben leitet. Ich darf Frieden haben, weil ich Frieden mit Gott habe. Wie ich schon zu Anfang sagte, verlor der Mensch beim Sündenfall das Kostbarste, was er je hatte, die Beziehung zu seinem Gott. Nun, wir kennen es vielleicht aus unseren Beziehungen mit anderen Menschen. Ich habe das selbst erlebt im 8. Schuljahr, wo ich mich mit einem meiner besten Freunde eigentlich, oder es war im 9. Schuljahr, ganz doof gezankt hatte. Wir haben uns in einem Moment nicht gut verstanden, gingen einander auf die Nerven und so kam es wirklich zu einem Bruch. Wir sind dann mehr oder weniger auseinandergegangen, sind zwar ein Jahr zur Klasse gegangen und ein Jahr in dieselbe Klasse gegangen und wisst ihr, ich habe ihn jetzt vor 6 Jahren, glaube ich, getroffen, nach 10 Jahren Abwesenheit und wir haben uns gegrüßt und keiner konnte sich daran erinnern, warum sind wir eigentlich damals auseinandergegangen. Und so ist es oft in unserem Leben, das kann passieren, dass wir uns einfach auseinanderleben oder es passieren irgendwelche Dinge, was zu einem Bruch führt. Manchmal sind es Kleinigkeiten, man verliert sich einfach aus den Augen. Menschlich betrachtet, liebe Geschwister, könnte man vielleicht auch sagen, vielleicht war doch der Ungehorsam von Adam und Eva auch nicht so gravierend, dass man unbedingt diese Beziehung abbrechen müsste. Doch sehen wir hier einen Aspekt, der uns Menschen eigentlich fremd ist, den man nur bei Gott beobachten kann. Es ist nicht die Sturheit Gottes, die ihn so handeln ließ. Es ist seine Heiligkeit. Es ist seine Heiligkeit Gottes, die nichts unter den Teppich kehren kann. Sein heiliger Charakter ist so rein und so heilig, dass er sich selbst, dass er beim kleinsten Tolerieren der Sünde sich beschmutzen würde und seine Heiligkeit verlieren würde. Schaut mal, der Prophet Habakuk hatte einen riesengroßen Konflikt in seinem Herzen, als er sah, dass sein heiliges Volk, das Volk Israel, unter einer riesengroßen Last von einem mächtigen Tyrann leidet. Und er sah dieses Erobern der, mir fällt jetzt nicht dieses Volk ein, ich meine, das waren Assyrer, spielt jetzt auch keine Rolle. Aber auf jeden Fall, der Prophet hat einen riesengroßen Konflikt. Er sah das Aufsteigen eines riesengroßen Tieres und er stellte sich die Frage, Herr, wie kannst du es zulassen? Und er sagt nämlich in seinem Konflikt, spricht er Folgendes, deine Augen sind so rein, dass sie das Böse nicht ansehen können. Du kannst dem Unheil nicht zuschauen. Und der Konflikt bestand darin, dass er es nicht verstehen konnte. Herr, dein Volk leidet unter so einem tyrannischen Volk. Wie kannst du nur schweigen? Wisst ihr, der Herr löst seinen Konflikt, indem er ihm deutlich zeigt, dass dieses Volk auch dafür gerichtet wird. Wie jeder einzelne Mensch und nur der Gerechte aus Glauben leben wird. Gott würde sich beflecken und wäre somit nicht mehr heilig, wenn er sowas tolerieren würde. Deshalb kehrt Gott nichts unter den Teppich. Dadurch hat der Mensch nicht nur seinen Gott als Freund und die wichtigste Bezugsperson verloren. Er hat sich auch für ein Leben in Ungehorsam entschieden und dadurch ein Leben in Feindschaft mit Gott. Paulus spricht Jahre später, spricht er diese Sache an und sagt in Römer 5, Vers 10, stellt er diese Tatsache fest, dass wir Feinde waren. Das ist nicht nur eine theologische, von Menschen ausgedachte Geschichte, sondern wir waren tatsächlich in unserem Leben Feinde Gottes. Römer 5, Vers 10, dort heißt es, denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, in dem wir nun versöhnt sind. Das ist die traurige Botschaft nach dem Sündfall, dass der Mensch in Feindschaft mit Gott lebte. Aber das Evangelium wäre keine gute Botschaft, wenn Gott nicht selbst dafür dieses riesengroße, das größte Problem der Menschheit sich zuwenden würde. Schaut mal, wie Gott dieses Problem löst. Gott löst das Problem, indem er selber den Retter schickt, indem er von außen dem Menschen diese Rettung schenkt. Und der gleiche Paulus stellt das nämlich fest in 2. Korinther, beziehungsweise in Epheserbrief, 2. Kapitel, Verse 14 und 17 bis 19. Dort heißt es nämlich, denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat, die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat. Und ab Vers 17 heißt es, und er, Jesus Christus, kam und hat Frieden verkündigt, euch, den Fernen, und Frieden, den Nahen. Und als Grund für diesen Frieden gibt er Folgendes an, Vers 18 und 19, denn durch ihn haben wir beides, durch einen Geist, den Zugang zum Vater. So seid ihr nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Die Grundlage ist also wiederhergestellt. Die Grundlage, dass der Mensch wieder eins ist mit seinem Schöpfer. Der Schöpfer wurde zum Vater. Aus einer Feindschaft wurde eine Sohnschaft. Und ich möchte uns nochmal an den Zustand vor dem Sündenfall erinnern. Natürlich tickt die Verfallsuhr der Erde weiter. Natürlich können wir heute nicht mit Raubtieren kuscheln. Natürlich sehen wir heute, dass die Schöpfung auch weiterhin leidet unter den Folgen des Sündenfalls. Aber wisst ihr, was hergestellt ist? Ist der Zustand der Ruhe, der Zustand des Friedens. Das Klima wird nicht wie früher sein. Und der Tod herrscht weiterhin. Aber der Zustand der Ruhe und der Geborgenheit, vor allem des Vertrauens auf den Schöpfer, ist wiederhergestellt. So wie Adam und Eva vor dem Sündfall Gott in die Augen schauen konnten, so wie sie sich mit ihm unterhalten konnten, mit ihm lachen konnten. Und keine Nöte hatten, ihre Erfüllung in Gott besaßen. Sie eigentlich gar keine anderen Wünsche hatten, die sie so beschäftigt haben. Weil Gott ihr Ein und Alles war. Gott kümmerte sich um all diese Dinge. Deswegen hatten sie gar keine anderen Bedürfnisse. Deshalb können auch Menschen, auch heute, die den Herrn Jesus Christus lieben und wiedergeboren sind, die gleiche Beziehung zu Gott führen. Du und ich dürfen wissen, dass Gott kein Groll auf uns hat. Und dass er nicht in 5 Jahren irgendwelche Dinge sich erinnert, was wir getan haben, und uns sie aufs Brot schmiert, wie man sagt. Auch nicht, wenn wir irgendwann mal vor ihm stehen werden. Denn dort heißt es, was vergeben ist, ist vergeben. Wir sind eins mit Gott. Wir sind wieder im Frieden mit Gott. Wir dürfen Gott wieder in die Augen schauen. Liebe Geschwister, das ist unsere Stellung. Das ist unsere Stellung vor Gott. Liebe Zuhörer, das ist auch deine Stellung vor Gott, wenn du wiedergeboren bist. Erinnert ihr euch an eine Person, die ihr vom Herzen lieb habt? Von der ihr genau wisst, es ist alles im Reinen zwischen euch. Die euch schon mehrmals gezeigt hat, dass sie euch liebt. Was empfindet ihr, wenn ihr diese Person seht? Ich empfinde Freiheit. Ich empfinde Freiheit, wenn ich nach langer Abwesenheit wieder zu Hause bin, meine wunderbare Frau sehe, meine Kinder. Ich empfinde Freiheit, ich empfinde das gleiche Gefühl habe ich, wenn ich meine Eltern sehe. Ich kann mit ihnen sitzen, einfach schweigen. Ich kann lachen, ich darf weinen. Ich habe das gleiche Gefühl, wenn ich Freunde um mich herum habe, wo ich weiß, ich bin akzeptiert. Ich bin geliebt. Ich darf weinen, ich darf mich freuen. Und sie nehme ich mich so an, wie ich bin. In ihrer Gegenwart darf ich sein. Darf ich sein. Ich darf lachen, ich darf weinen, ich darf sprechen, ich darf schweigen. Ich weiß mich angenommen. Liebe Geschwister, fühlen wir sowas, wenn wir an unseren Gott und Vater denken? Haben wir die gleichen Gefühle, wenn wir Tag für Tag hierhin kommen, uns hinsetzen und wissen, aus welchem Grund bin ich eigentlich hier? Hast du hier darüber nachgedacht, in welcher Stellung du dich befindest? Ist dir bewusst, dass Gott Freude an dir hat? Liebe Schwester, lieber Bruder, lebst du schon in dem Bewusstsein, wer dein Vater ist? Ist dir bewusst, dass der Gott, der den höchsten Berg der Welt geschaffen hat, der den mächtigsten Wasserfall der Welt geschaffen hat, ist dir bewusst, dass der Gott, der das Universum geschaffen hat, aber auch der, der sich Zeit genommen hat für diese zärtliche, zierliche Maiglöckchen, dass dieser Gott für dich sorgen möchte, dass dieser Gott Tag für Tag die Entscheidung trifft, dass du leben darfst. Und diese Entscheidung trifft, dass er treu dir zur Seite stehen will. Erfreut es dich, dass er sagt, dass er dich liebt? Oder ist es einfach eine christliche Botschaft, die dir von klein auf beigebracht wird und du es noch niemals erlebt hast? Freust du dich, in die Arme Gottes zu laufen, wie ein kleines Kind, wenn der Papa nach Hause kommt? Und wisst ihr, was das Kind braucht? Er will einfach nur da sein, einfach nur auf meinen Schoß sitzen und sich erfreuen, dass sein Papa wieder da ist. Liebe Geschwister, ich wünsche uns von Herzen, dieses Verständnis zu übertragen auf unsere Beziehung zu Gott. Du kannst in deinem Leben nichts anstellen, wo du Gott enttäuschen kannst. Es gibt nichts, was du ihm nicht sagen könntest. Liebe Geschwister, nicht nur Theorie, wir müssen es lernen zu praktizieren. In dem Moment, wo unsere alte Natur nach draußen will, wenn wir in einer Situation sind, wo der alte Mensch sich zu Wort meldet, weil er meint, einen Schaden zu haben, fliehe in die Gegenwart deines Vaters. Fliehe in den Gedanken in die Gegenwart Gottes, der dich wie ein Vater auf seinen Kind, auf seine Knie lassen möchte, wie ein kleines Kind dich umarmen möchte und zeigen möchte, dass er da ist. Der Heilige Geist führt uns in diese Gegenwart Gottes und dort herrscht Friede, weil er Gott des Friedens ist. Schaut mal in Hebräer 13, Vers 20 heißt es, Hebräer 13, Vers 20, der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus Christus aus den Toten herausgeführt hat, den großen Hirten der Schafe durch das Blut eines ewigen Bundes, er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist durch Jesus Christus. 2. Korinther 13, Vers 11. 2. Korinther 13, Vers 11 heißt es, im Übrigen, Brüder, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch ermahnen, seid eines Sinnes, haltet Frieden. So wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Friede im Neuen Testament ist in erster Linie eine innere Heiterkeit, eine innere Freude und geistliches Wohlbefinden, was auf einer Tatsache gründet, und zwar der Vergebung durch Gott. Philipper 4, Vers 7 heißt es, und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Der Friede mit Gott beeinflusst unsere Beziehung zu anderen Menschen und alle Umstände in unserem Leben. Sei dir bewusst, wenn du das nächste Mal in Sorge verfallen willst und die Sorgen, die den inneren Frieden rauben möchten, sei dir bewusst, Paulus sagt, der Friede Gottes will dich bewahren. Der Friede Gottes, die Tatsache, dass ich Frieden mit Gott habe, dass er mein Vater ist und dass er für mich sorgt, bewahrt mich. Bewahrt meine Gedanken, meine Sinne, wenn ich Angst habe, wenn ich in Sorge falle, wenn ich Zweifel habe. Die zweite Grundlage ist, warum ich Frieden haben kann, weil ich ein Friedensstifter bin. Hast du dir jemals Gedanken gemacht, dass Jesus Christus dich einen Friedensstifter nennt? Was hat das in Bezug auf das Fruchtbringen auf sich? Matthäus 5, Vers 9 heißt es, glückselig sind die Friedensstifter, denn sie werden Gottes Söhne heißen. Ich möchte etwas aufzeigen, indem ich einen Friedensstifter mit einem Feuerwehrmann vergleiche. Ein Feuerwehrmann kennen wir, der mit einem riesengroßen Feuerlöscher durch die Welt geht, unterwegs ist. Egal, wo er sich befindet, egal, wo er Feuer sieht, holt er seinen Feuerlöscher raus und löscht dieses Feuer, damit nicht noch ein größeres Feuer entsteht. Lieber Freund, auch du bist so ein Feuerwehrmann. Du bist berufen, ein Feuerwehrmann in dieser Welt zu sein, um die Feuer zu löschen, die in dieser Welt herrschen. Feuer der Bitterkeit, ein Feuer der Sorgen, ein Feuer der Angst. Egal, ob es in deinem persönlichen Leben ist oder im Leben der anderen. Ich möchte uns ein Beispiel bringen, ein sehr aktuelles Beispiel. Momentan brennt ein riesengroßes Feuer in unserem Land. Die Menschen, es brennt ein Feuer der Angst, der Sorge, der Unzufriedenheit, wie es in der Flüchtlingskrise weitergeht. Es sind reale Ängste, die uns treffen. In den Pausen, auf der Arbeit, in der Schule, in unserer Nachbarschaft. Es brennt ein riesengroßes Feuer. Und so bist du da als Feuerwehrmann. Wie gehst du damit um? Löschst du das Feuer, wo du bist? Oder verbreitest du noch mehr Unruhe, noch mehr Sorge? Liebe Geschwister, gerade für uns als Christen, von welcher Flüchtlingskrise können wir sprechen? Meinen wir, dass Gott, der das alles geschaffen hat, der unser riesengroßes Problem gelöst hat, der alle Menschen heute liebt und willkommen heißt, dass er diese Situation nicht unter Kontrolle hat? Meinen wir wirklich, dass unsere Politiker versagen, weil Gott im Urlaub ist? Gott herrscht auch dadurch. Gott zeigt uns auch heute noch, dass er da ist. Und er möchte uns diese Angst nehmen. Liebe Geschwister, wenn wir Angst haben in einer Flüchtlingskrise, wie sollen wir leben, wenn es zu einer großen Verfolgung kommt? Sollen wir uns im Keller einsperren? In der Verfolgung dürfen wir wissen, was heute Menschen erleben. Auch Geschwister unter uns, die während ihren Glauben verfolgt werden. Menschen in Syrien, überall auf der ganzen Welt, die heute fliehen, sie halten sich an die Hand ihres Vaters. Und genauso dürfen wir und müssen wir uns an die Hand unseres Vaters halten, in jeder Krise, die uns umgibt. Aber unser Auftrag ist es, diese Feuer zu löschen. Und wie schnell kann es sein, dass man mit einem Satz selbst eine Diskussion auslöst? Mit einem Satz als Christ kann man die Menschen noch mehr in Unruhe versetzen. Wir sind dazu berufen, diese Feuer zu löschen, indem wir auf einen Gott zeigen, der diese Welt unter Kontrolle hat, der diese Menschen liebt, der für diese Menschen sorgen möchte. Nichts anderes macht einen Friedensstifter. Ob es brennt ein Feuer in deinem Leben, weil irgendwas in deinem Leben vielleicht aus der Bahn geraten ist. Eine Situation, die du nicht kontrollieren kannst. Du wirst zum Beispiel krank oder verlierst deine Arbeit. Du hast die Möglichkeit, es sofort zu löschen und deinem Vater alles in die Hand zu legen und dir bewusst zu sein, dass er keine Fehler macht. Oder du kannst dieses Feuer der Unzufriedenheit an die Menschen weiter übergeben. Du kannst dieses Feuer in anderen Menschen anzünden, dass sie anfangen, unzufrieden zu sein. Dass sie sich Sorgen machen, weil du krank geworden bist oder weil du die Arbeitsstelle verloren hast. Folgendes Beispiel macht deutlich, dass Frieden umgesetzt werden muss. Schaut mal, 2. Timotheus 2, Vers 22. Jage aber nach der Gerechtigkeit, den Glauben, der Liebe, dem Frieden mit allen, die den Herrn anrufen aus reinem Herzen. Psalm 34, Vers 19, lass ab von Bösen und tue Gutes, suche Frieden und jage ihm nach. Römer 12, Vers 18, ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Es ist eine klare Aufforderung an uns, Friedensstifter zu sein, aktiv zu sein. Wir sehen also hier unsere Verantwortung, unser Auftrag, unsere Berufung. Deshalb müssen wir uns mehr bewusst werden, dass was uns in Jesus Christus widerfahren ist. In welcher Stellung wir vor ihm sind. Denn wenn wir in der Praxis nicht verstehen, was ein Friedensstifter ist, werden wir es in der Theorie auch nicht verstehen. Lass uns zusammen Römer 14, Verse 17 bis 19 betrachten. Römer 14, 17 bis 19, denn dort heißt es, denn das Reich Gottes ist nicht Essen, Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und bei Menschen geachtet. Darum lasst uns dir nachstreben, dass dir das, was zum Frieden dient und zur Erbauung untereinander. Schaut mal, zwei Aufforderungen, die deutlich machen, dass Frieden umgesetzt werden muss. Genauso wie Gerechtigkeit und Freude. Zu einem sagt er, wer darin Christus dient, Gerechtigkeit tun, Frieden stiften und sich in Gott erfreuen, ist Gott dienen. Das zeigt klar und deutlich, dass unser Dienst nicht nur auf diese vier Wände beschränkt ist, sondern überall, wo wir als Menschen ausgesandt sind. Weiter heißt es, darum lass uns dem nachstreben, was zum Frieden dient. Streben ist sich ausstrecken, sich bemühen, ein Ziel sehen und dieses Ziel verfolgen. Das ist Streben. Wenn wir uns das Leben des Herrn Jesus Christus anschauen, liebe Geschwister, sehen wir schon von Grundlegung der Welt, sehen wir eine bewusste Entscheidung, Frieden zu stiften. Als Jesus auf die Erde lebte, hatte er dieses Ziel, stets dieses Ziel vor Augen, Frieden zu stiften. Als Jesus auf dieser Erde lebte, brachte es im Prinzip dieser Auftrag, dieser Wunsch, dieser Wille, Frieden zu stiften, ans Kreuz. Liebe Geschwister, der Schweiß, der mit Blut vermischt war, zeigt seine riesengroße Angst und Anspannung in diesem Kampf, den der Herr geführt hatte. Aber doch siegte er, weil die Ehre des Vaters ihm so wichtig war. Hebräer 4, Verse 15 bis 16 beschreiben unseren Herrn Jesus Christus als den Hohenpriester. Denn dort heißt es, denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der kein Mitleid haben könnte mit unserer Schwachheiten, sondern der in allem gleich war, wie wir versucht worden, doch ohne Sünde. Liebe Geschwister, Jesus ruhte im Vater und sorgte so für den Frieden. Er wusste, wofür dieses Leiden war. Er wusste, wofür dieses Leid wichtig war. Er wusste, dass der Friede einen Preis hat und in seinem Fall er das Opfer dafür war. Wir sehen also, dass die erste Grundlage ist, warum wir Frieden haben dürfen, ist, dass aus einer Feindschaft eine Sohnschaft wurde. Wir haben Frieden mit unserem Vater. Die zweite ist genauso wichtig, weil sie unsere Stellung beschreibt. Wir sind Friedensstifter. Und die dritte Grundlage ist, dass der souveräne Gott mein und dein Leben leitet. Ich darf Frieden haben, weil der souveräne Gott mein Leben leitet. Auch hier möchte ich zwei Aspekte betrachten, die uns helfen sollen, uns in die Arme Gottes fallen zu lassen. Erstens, er leitet mich, denn er ist meine Burg. Bevor wir uns einige Beispiele anschauen, die deutlich machen, was es bedeutet, in Gott zu ruhen, möchte ich uns noch einmal daran erinnern, was das Gegenteil von Friede ist. Im Kontext des Galaterbriefs geht es um den Kampf des alten Menschen gegen die neue Natur, die aus Gott geboren ist. Der Heilige Geist bewirkt in uns die Frucht des Geistes, dem alten Menschen zum Trotz. Will der alte Mensch hassen, so bewirkt der Heilige Geist in uns, dass wir lieben können. Will der alte Mensch nur an sich denken, egoistisch faul liegen, zeigt uns der Heilige Geist die Not der anderen Menschen. Genauso beim Frieden, den er in uns bewirken möchte. Wenn unser alter Mensch Angst, Sorgen, Unruhe hat, also all die Situationen, wo wir meinen, nicht unter Kontrolle was zu haben, beziehungsweise etwas nicht nach unseren Vorstellungen geschieht, dort, wenn wir meinen, einen Schaden zu haben, meldet sich der alte Mensch zu Wort und er möchte selber diese Situation klären. Wisst ihr, ein kurzes Beispiel aus meiner Woche. Am Dienstagnachmittag erfuhr ich, dass ich am Mittwoch für einen Tag nach Hamburg fahren sollte, um einem Kollegen zu helfen. Da meine Zeit sehr kostbar war für diese Woche und ich eigentlich jeden Abend eingeplant hatte, an der Predigt zu arbeiten, machte ich mir auch einen Plan in meinem Kopf. Er sollte nicht so lange dauern, sagte mir mein Vorgesetzter. Ich dachte, wenn ich in 4 Stunden da bin, 2 Stunden helfen und in 3, 4 Stunden wieder zurück, bin ich eigentlich kurz vor 4 Uhr zu Hause und dann hätte ich genügend Zeit, weiter daran zu arbeiten. So war ich kurz nach sechs war ich an der Firma, packte die nötigen Sachen ins Auto und ich vergewisserte mich bei meinem Vorgesetzten, ist es wirklich alles, was ich mitnehmen sollte? Braucht der Kollege noch was? Nein, Herr Reeder, fahren Sie, es ist alles gut. Ich fuhr ins Lager, hab noch ein Gerüst eingepackt und fragte noch die Kollegen vor Ort, braucht der Peter noch was? Der Kommissionierer schaute sich um, fragte noch einen anderen Kollegen, Alex, ist noch was? Nein, alles ist raus. So, Plan steht, um 7 Uhr fahre ich los, eine Stunde und 100 Kilometer weiter, ruft mich mein Kollege aus dem Büro an und sagt, Anatoli, du musst wieder zurückkommen. Ich war überzeugt, in mir ist jetzt ein Kampf. Ich habe einen Schaden. Wisst ihr, welche Gedanken kamen? Was ist das für eine Firma? Ich habe doch extra gefragt. Ich habe das nicht ausgesprochen. Alles hier drin. Wie kann sowas sein? Was ist mit meiner Predigtvorbereitung, Herr? Und hier war sie, die tatsächliche Predigtvorbereitung. Hier war die Praxis. Der Herr schenkte Gnade, alles in seine Hand zu legen, und ich tröstete mich mit dem Gedanken, okay, 2 Stunden weiter, kann passieren, alle sind Menschen, dann komme ich eben um 18 Uhr nach Hause. So fuhr ich und habe das alles eingeladen und fuhr zur Baustelle. Dort angenommen kam der nächste Schock, denn der Kollege zeigte mir, was zu tun ist, und ich war mir sicher, hier kommst du nicht in 2 Stunden weg. Und der gleiche Kampf schon wieder. Ich habe doch extra gefragt. Was machen die Leute eigentlich? Wofür werden sie bezahlt? Versteht ihr? Das Ende vom Lied ist, ich stand vor einem riesengroßen Feuer. In meinem eigenen Herzen. Ein riesengroßes Feuer der Unzufriedenheit, der Sorgen, der Undankbarkeit. Und ich musste es schnell löschen. Ich stand vor einem riesengroßen Feuer in meinem Herzen, Feuer der Verzweiflung, Unzufriedenheit, der Druck, die Predigt schreiben zu müssen und die Gefahr, dass dieses Feuer an andere überspringt, war sehr groß. Erneut kamen alle Gefühle hoch und ich merkte, ich habe einen riesengroßen Schaden. Das Ende vom Lied ist, dass ich kurz vor 24 Uhr zu Hause war und doch Frieden im Herzen hatte. Frieden im Herzen, weil ich wusste, mein Plan, der war kaputt, aber Gottes Plan mit mir, den hat er verbracht. Ich durfte lernen in dieser Einsamkeit, ich durfte lernen, was es bedeutet, keine eigenen Pläne zu machen. Und vor allem, dass meine Pläne mir nicht rechtfertigen, auch wenn sie gute sind, nicht rechtfertigen, Gott was vorschreiben zu können. Denn die Tatsache bleibt, ob mein Plan besteht oder ruiniert ist, die Tatsache bleibt, dass Gott gut ist. Und diese Bestätigung brauchen wir nicht durch irgendwelche Taten, die uns darin bestätigen, dass er gut ist. Auch wenn in meinem Leben alles schief läuft und meine ganzen Pläne ruiniert sind, meine ganzen Lebensträume nicht aufgehen, bleibt trotzdem Gott gut. Gott half mir in dieser Situation, meinen Schaden in seine Hände zu legen. Er half mir, mich daran festzuhalten, dass er diese Situation unter Kontrolle hat. Es half mir zu verstehen, dass er sich dafür sorgen wird, dass ich auch genug Zeit habe, meine Predigt vorzubereiten. Schaut mal, Psalm 59, Vers 18. Einzigartig. Ich will dir Lob singen, meine Stärke, denn Gott ist meine sichere Burg. Der Gott, der mir Gnade erweist. Wisst ihr, wo David diese Worte sagte? Als er sich an einem Haus versteckte und draußen lauerte Saul, um ihn umzubringen. Wie kann man sich so sicher sein? Wie kann man sich so sicher sein wie David, dass ihm nichts passieren wird? Weil er wusste, dass nicht diese sichtbaren 4 Wände ihm momentan Schutz geben. Er wusste, dass die unsichtbaren Wände ihm Schutz bieten. Dass Gott seine Burg ist. Dass in seinem Leben nichts passieren wird. Dass er keine Sekunde früher sterben wird, als an dem Zeitpunkt, wo Gott es bestimmt hat. Auch mich beschützte der Herr in dieser sicheren Burg vor all dem, was aus meinem bösen Herzen da kam. Liebe Geschwister, Er beschützte mich, als ich vor meinem kaputten Plan stand. In der Burg bin ich in Sicherheit vor mir selbst. Darum geht es bei der Frucht des Geistes. Gott macht uns frei von uns selbst, indem er uns in das Ebenbild seines Sohnes verwandelt. Vom stolzen Egoismus zu einem demütigen Menschen, der zur Ehre Gottes lebt. Liebe Geschwister, in allen Lagen unseres Lebens, in denen wir Sorgen und Angst haben oder in Sorgen und Angst geraten, möchte Gott uns Sicherheit und Ruhe schenken. Wie schnell ist man bei der Kindererziehung am Ende mit den Kräften? Man verzweifelt beziehungsweise die Sorge und Aufgeregtheit. Ich erlebe es immer wieder, wie schnell man dort, wenn man an seine Grenzen stößt, wie schnell man zu Maßnahmen greift, die eigentlich ihren Ursprung in meinem alten Menschen haben, in meinem alten Denken. Man wird diktatorisch, man wird laut. Auch wenn es oft berechtigte Sorgen sind, weil man sieht, dass die Kinder sie schaden. Aber auch hier müssen wir bedenken, dass der Herr uns Frieden schenken möchte und die berechtigte Not, die wir vielleicht sehen, unsere Unruhe und die Art und Weise, wie wir das Problem lösen wollen, nicht entschuldigen. Gott schenkt Frieden. Unsere Kinder werden nicht über Nacht brav und lieb. Aber Gott schenkt Frieden in dem Bewusstsein, dass er der Einzige ist, der die Herzen unserer Kinder verändert. Nur er kann sie ihr Denken verändern, indem er ein neues Herz gibt. Und das gibt mir persönlich Sicherheit. Das gibt mir persönlich Ruhe, wenn ich sehe, dass meine Kinder in einen Zustand kommen, wo sie bald eine Entscheidung treffen müssen. Selbst die Tatsache, dass sie irgendwann mal sagen werden, ich möchte Gott nicht dienen, wie ihr dient. Ich kann das nicht garantieren. Aber selbst dieser Frieden im Herzen, dass er der Einzige ist, der Zugang hat zu ihrem Herzen, macht mir Mut und gibt mir Frieden, alles in seine Hände zu geben. So sei dir gewiss, dass du auch in allen Situationen deines Lebens Gott dein Heil ist, dein Halt. Er möchte dir Ruhe geben, er möchte dir Sicherheit geben. Er möchte dir deutlich machen, ich bin die Burg, fliehe zu mir. Fliehe von deinem alten Menschen zu mir. Das Zweite ist, dass er vorangeht. Ich darf mir sicher sein, der souveräne Gott lenkt mein Leben bzw. leitet mein Leben, denn er geht voraus. Ein gutes Beispiel dafür in 3. Mose, was es ganz gut dieses Bild beschreibt. 3. Mose 26, Vers 6, dort heißt es, und ich werde Frieden im Land geben, Gott verheißt das. Ich werde Frieden im Land geben, dass ihr euch niederlegt und es niemand gibt, der euch aufschreckt. Und ich werde die bösen Tiere aus dem Land austilgen und das Schwert wird nicht durch euer Land gehen. Das Volk hat die Zusicherung, dass Gott sich um alle Umstände und die Situation kümmern wird. Alle ihre Sorgen und Ängste nahm er ihnen durch diese Zusicherung. Ich gehe voran. Ihr geht nicht in ein neues Land. Für euch ist es neu, aber ich bin schon hier. Ich sorge für die Verhältnisse, dass ihr in Ruhe leben könnt. Wisst ihr, wenn ich in die Gemeinde komme, gehe ich ganz oft, wenn es abends ist, mache ich extra kein Licht an. Es ist so eine Angewohnheit. Ich mache kurz Licht an und gucke, was im Raum steht und dann mache ich Licht aus und versuche durch die Dunkelheit zu gehen. Und wisst ihr, was Interessante ist? Genau so ist es hier. Dieses Volk geht durch die Dunkelheit und hat eine genaue Zusicherung. Ihr werdet euch nicht die Füße stoßen. Und ich erlebe diesen Konflikt in mir, wenn ich weiß, der Raum, der Flur unten, er ist eigentlich leer. Und es ist stockdunkel und ich gehe trotzdem ängstlich, weil ich Angst habe, mich irgendwo zu stoßen. Und so ist es mit den Verheißungen Gottes, wenn er uns zusichert, ich werde für euch sorgen. So haben wir diesen Konflikt in uns. Vielleicht passiert ja doch was in unserem Leben. Vielleicht hat der Herr doch nicht an irgendwas gedacht. Schau mal, die Israeliten war es nicht bewusst, dass Gott tatsächlich das Land für sie vorbereitet hat. Er hat nicht die starken Völker, er hat nicht die Riesen aus dem Land verbannt. Diese Gefahren und realen Ängste mussten dort sein. Sie mussten dort sein, denn sonst hätten die Israeliten nicht zu Gott gerufen. Denn gerade diese Situation bringt uns doch dazu zu rufen. Wenn ein Bettler genug zu essen hätte, wofür soll er betteln? Wenn Ivan kerngesund wäre, wofür hätte er zum Arzt gehen müssen? Der Mensch will nicht eigentlich im Kern, dass man nicht für ihn sorgt, dass man für ihn sorgt, weil es Schwäche ist. Lieber mal selber machen, unabhängig sein. Schaut mal, all diese Hindernisse, all diese Sorgen und Ängste, die uns Ängste bereiten, sind wie Statuen. Und mir kam das Bild eines Denkmals. Nichts anderes sind diese Dinge. Sie können uns nichts. Aber sie sind Denkmäler, an denen wir stehen bleiben können und uns erinnern können, der Herr ist da. Nichts gerät aus dem Ruder. Wie schnell bringen uns Situationen aus dem Tritt, wenn unsere Träume zerplatzen? Du hast dir einen Jungen gewünscht, der Herr hat dir aber ein Mädchen geschenkt als Kind. Dein perfektes Bild von einer perfekten Familie mit einem Sohn und einer Tochter ist nicht in Erfüllung gegangen. Lieber Freund, sei dir gewiss, dass der Herr selbst bei der Auswahl keinen Fehler gemacht hat, sondern sei dankbar für die Gabe, die du nicht verdient hast. Oder schaut mal in Kleinigkeiten, das Wetter spielt nicht so, wie du gerne hättest. Dennis und Liane können uns was davon erzählen. Es ist der große Tag, die Hochzeit, man plant draußen zu essen, man plant alles wunderbar. Es ist doch hoffentlich der einzige Tag im Leben, den möchten wir genießen. Und es regnet. Schaut mal, wie schnell ein riesengroßes Feuer entfachen kann im Herzen des Menschen, ein Feuer der Unzufriedenheit, des Egoismus. Herr, wie? Du hast doch unseren Wunsch gesehen. Die Aufgabe ist es, sofort zu löschen, bevor nicht noch ein größeres Feuer entsteht. Bevor nicht noch ein größeres Feuer entsteht, wo du anderen Menschen damit anstiftest. Und mit einem, man kann das Feuer löschen, indem uns bewusst wird, dass alles Gnade ist. Auch das schlechte Wetter. Aber vor allem, dass eine gesegnete Ehe nicht von einem Sonnenschein am Hochzeitstag abhängig ist. Schaut mal, in welchen Frieden Jesus uns verheißen hat, in Johannes 14, Vers 27. Nicht wie die Welt gibt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Liebe Geschwister, diesen Frieden möchte der Heilige Geist, will der Heilige Geist in deinem und meinem Herzen bewirken. Ein Frieden, der auf Gott gründet, auf einem ewigen Gott, auf einen treuen Gott, auf einem reinen Gott, der vollkommen ist. Schaut euch unseren Weltfrieden an. Niemand, der auf einem anderen Grund baut, kann sagen, dass er wirklich Frieden hat. Unser Weltfrieden gründet sich nämlich auf Dinge, die morgen schon vergehen können. Menschen, die uns Sicherheit geben, starke Finanzen, Gesundheit etc. Aber bleibt der Frieden, wenn all diese Dinge nicht mehr da sind? Wenn die Banken pleite gehen, was sehr real ist. Wenn Menschen, die uns Sicherheit geben, einfach nicht mehr da sind. Wenn ich eines Tages aufwache und die Diagnose festgestellt wird, dass ich unhaltbar krank bin. Wo bleibt dann der Frieden? Wessen Frieden sich auf Gott gründet, wird immer in die Burg fliehen können. Auch wenn um ihn persönlich Dinge passieren, die er nicht kontrollieren kann. Er sich aber sicher ist, dass Gott sie kontrolliert. Der souveräne Gott leitet sein Leben, er ist seine Burg, er geht voraus. Sprüche 16, Vers 19, ich lese das aus Zeitgründen nur ganz schnell. Das Herz des Menschen denkt sich seinen Weg aus, aber der Herr lenkt seine Schritte. Sprüche 19, 21, ein Mensch macht vielerlei Pläne in seinem Herzen, aber der Ratschluss des Herrn hat Bestand. Und Jerry Bridges schreibt es in seinem Brief, Gott vertrauen, sehr praktisch, kein Kaiser, kein König, Vorgesetzter, Lehrer oder Trainer kann etwas sagen oder geschehen lassen, wenn nicht Gott zuvor die Entscheidung getroffen hat, es entweder geschehen zu lassen oder zulassen, dass es geschieht. Keiner kann sagen, ich werde dies oder das tun, das getrennt vom Willen Gottes tun. Schaut mal, Jesus, als er vor Pilatus stand, eine einzigartige, wunderbare Antwort, als Pilatus ihm deutlich sagt, dass ich Macht habe über dein Schicksal. Und Jesus antwortet in Johannes 19, Verse 10 und 11, da sprach Pilatus, redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich loszugeben und Macht habe, dich zu kreuzigen? Und Jesus antwortete, du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben her gegeben wäre. Liebe Geschwister, was für starke Worte, die darin gründen, dass Gott sein Leben in seinen Händen hatte. Nicht die Menschen, die darüber entschieden haben, wann er stirbt. Und dieses Wissen nimmt ihnen die Angst und Sorgen und Furcht. Auch wenn die Angst äußerlich zum Vorschein kam durch das Blut und den Schweiß, hatte er innerlich Frieden. Matthäus 6, 31, 32 heißt es, darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden, nach dem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, was ihr all diese Dinge bedürft. Mit anderen Worten, euer innerer Mensch soll sich nicht sorgen. Er soll keine Angst haben und sich vom alten Menschen nicht beeinflussen lassen, vom alten Denken nicht beeinflussen lassen. Ihr seid Kinder des Höchsten und er selbst hat zugesagt, für euch zu sorgen. Er geht voran und wird nichts aus dem Ruder laufen lassen. Keine Krankheit, kein menschliches Versagen, keine unkontrollierte Situation. Der Herr weiß alles und er steht über allem. Hab Frieden. Hab Frieden darin. Mein lieber Freund, sei dir bewusst, dass hinter allem ein wunderbarer Gott steht, der einen viel größeren, viel, viel größeren Plan mit dir verfolgt, als du es je vorstellen könntest. Jede Situation, die aus dem Ruder gerät, jedes Ereignis, jedes Wetter, jeder Schaden, den du empfindest, möchte Gott gebrauchen, um dir die Frucht des Geistes Friede zu bewirken. Kurz noch den letzten Punkt. Was kann mir den Frieden rauben? Wahrscheinlich wird uns allen eine Antwort in den Sinn kommen, wenn wir über diese Frage nachdenken, und zwar die Sünde. Auch mir kam es als erstes in den Sinn, aber in der Vorbereitung und auch aus Erfahrung im eigenen Leben konnte ich feststellen, dass die Sünde ein Resultat verkehrten Denkens ist. Man muss sich nicht in Sünde leben, um keinen Frieden zu haben. Angst und Sorgen bereiten uns meistens ein leeres und unerfülltes Leben in Gott. Diese Leere schafft Platz für den alten Menschen. Liebe Geschwister, deshalb geht es bei unserer Errettung erst richtig los. Deshalb möchte Gott da anfangen, an uns zu arbeiten, dass wir nicht so bleiben, wie wir sind. Hier beginnt der wunderbare Prozess des Wachstums, der Erkenntnis Gottes. Füllt man sich nicht mit Gott, wächst der neue Mensch nicht in mir. Wird meine alte Natur mehr und mehr zum Vorschein kommen und Sünde ist dann das Resultat. Deshalb beginne ich meine Antwort auf die Frage, was kann mir den Frieden rauben, mit einem mangelnden Erkenntnis Gottes. Mangelnde Erkenntnis Gottes. Liebe Geschwister, wenn wir uns nicht mit Gott beschäftigen, werden wir uns mit uns selber beschäftigen. Wenn wir nicht nach dem Reich Gottes streben werden, wie gerade in Matthäus gelesen, werden Sorgen, Ängste all diese Dinge das Resultat unseres Denkens. Aus diesem Grund betet der Apostel und ermahnt die Gemeinden, um die Erkenntnis Christi zu wachsen. Das lesen wir in Epheser 4, 16 und 19, nur der letzte Satz, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes mit seinem Frieden. Kolosser 1, Verse 10 und 11, ihr könnt später die Bibelstellen aufschreiben, gebe ich euch gerne. 2. Petrus 1, Vers 2, Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes, in unserem Herrn Jesus Christus. Liebe Geschwister, die Erkenntnis Christi ist aus dem Grund so wichtig, weil sie uns hilft zu vertrauen. Sie lässt uns den liebenden Vater mehr und mehr erkennen, der dich ganz haben möchte, der nicht nur dein Retter sein möchte, der dich von der Hölle bewahrt hat, er möchte dein Ein und Alles sein. Die Erkenntnis Christi hilft mir zu vertrauen, dass Gott gut ist, dass er eine sichere Burg ist. Sie hilft dir zu vertrauen, dass du dorthin gehen kannst, dass du dort Schutz findest. Sie hilft dir, dorthin zu gehen, wo du noch niemals warst, im Vertrauen, dass Gott schon da war. Die Erkenntnis Gottes hilft dir, in ihm zu ruhen. Ich möchte dir persönlich die Frage stellen und nicht als, nicht als Verurteilung, weil ich die Not generell bei allen Christen sehe und er ein Mitgefühl, ein Mitleid und Sorge aus mir herausspricht. Ich möchte dir persönlich die Frage stellen, wie viel Zeit nimmst du dir, um Gott, deinen Vater, mehr kennenzulernen? Wie viel Zeit nimmst du dir, über Gott nachzudenken? Wisst ihr, was ich die letzte Zeit oft beobachte, auch in meinem Herzen, dass die Kinder Gottes viel für Gott tun möchten und es auch tun. Wirklich viel. Aber kaum Zeit damit verbringen, bei Gott zu sitzen und ihm zuzuhören. Kaum vorzustellen, oder? Ich bin mir sicher, wenn wir so mit unseren Frauen und Männern, mit unseren Familien umgehen würden, wie wir oft in der Einstellung zu Gott, dann hätten wir keine Familie. Ich hätte keine Familie. Und ich bin mir sicher, keiner von uns hätte Familien. Du kannst als Mann das meiste Geld nach Hause bringen. Du kannst das größte Haus bauen. Du kannst die größten Dinge für deine Familie tun. Aber wenn du nicht die Zeit nimmst, mit deiner Frau zu sprechen, ihr zuzuhören, wird sie todunglücklich sein. Vielleicht wird sie so viel Gottesfurcht haben und dich dulden. Aber sie wird todunglücklich sein. Mein lieber Bruder, wach auf. Nicht Geschenke, nicht teure Taten, nicht Aktivitäten machen unsere Familien glücklich, sondern meine Ohren, meine Augen, meine Aufmerksamkeit. Liebe Geschwister, genau so ist es mit Gott. Es bringt Gott nichts, wenn wir eine Veranstaltung nach der anderen für ihn tun, aber kaum Zeit finden, uns abends hinzuknien und zu sagen, Herr, danke dir für diesen Tag. Es bringt Gott nichts, absolut nichts, wenn wir uns abrackern in unserem Dienst, aber nicht die Zeit finden, über Gott nachzudenken, wie gnädig der ist. Dass dieses Essen, was ich abermals wegschmeiße, ein Geschenk ist und nicht verdient. Nichts anderes ist es mit Gott. Nicht deine Aktivitäten sind entscheidend, sondern wie viel Zeit nimmst du dir mit ihm, dich mit ihm zu füllen, im Gebet, im Nachdenken, im Lesen, im Nachsinnen. Die Aktivitäten sind gut, sind wichtig. Aber wenn unsere Basis, die persönliche Beziehung zu Gott nicht stimmt, dann werden wir, wie der Bruder gerade sagte, so vieles tun und nicht Nein sagen können. Selbst nur diese Basis, wo wir Frieden mit Gott haben, wenn wir nach dem streben, wenn wir in Einigkeit mit Gott leben, werden uns helfen, unsere Aktivitäten richtig zu sortieren. Wir werden uns helfen, auch Nein zu sagen. Sie werden uns helfen, Prioritäten richtig zu setzen. Der zweite natürlich ist auch die Sünde, der ein wichtiger Grund, den ich jetzt nur kurz erwähnen möchte. Als Psalm 38 sagt Paulus, sagt David, ich bin tief gebeugt und niedergedrückt, ich gehe trauernd umher den ganzen Tag, denn meine Lenden sind voll Brand und es ist nichts Unversehrtes in meinem Fleisch. Ich bin ganz kraftlos und zermahlen und ich schreie vor Unruhe meines Herzens. Und in Vers 4 nennt er den Grund für seinen Zustand. Es ist nichts Unversehrtes an meinem Fleisch, vor deinem Zorn, nichts Heiles in meinen Gebeinen wegen meiner Sünde. Die Sünde quälte ihn und gab ihm keinen Frieden, sondern versetzte ihn in einen Zustand der Unruhe. David verstand, dass er Gott nicht ruhen kann, solange er nicht Frieden mit Gott hat. Liebe Geschwister, bei der Gnade Gottes macht eine riesige Tür auf, um nach Hause zu kommen. So wie du jetzt gerade stehst. Das Einzigartige an der Geschichte des verlorenen Sohnes ist, dass der Vater draußen wartete und dem Sohn entgegenlief. Auch für dich und mich heute. Und das Letzte ist, was uns den Frieden rauben kann, ist ein Leben als Unruhestifter. Nimm dir vor, zu schweigen, wenn du nichts Positives zu sagen hast. Wenn du dich nicht traust, in der Gesellschaft ein Wort der Beruhigung zu geben, dann schweige. Aber am besten löschen wir das Feuer mit dem souveränen Gott, den wir repräsentieren, indem wir die Menschen die Angst nehmen, indem wir ihnen auf Jesus hinweisen. Stifte ich Unruhe, durchstreiche ich die Eigenschaften Gottes. Wenn ich nicht vergeben kann, wie soll ich den Menschen einen versöhnenden Gott verkündigen? Wenn ich bei der kleinsten Schwierigkeit unzufrieden bin und selbst in Sorge verfalle, wie soll ich den Menschen sagen, dass Gott souverän ist und mein Leben lenkt? Liebe Geschwister, ich wünsche uns viel Mut, über diese Worte nachzudenken und vor allem unser Leben umzukrempeln. Nehmt euch Zeit für Gott. Es ist unglaublich, dass wir es uns als Christen sagen müssen. Aber ich stehe mit euch, ich hebe mich nicht hervor, sondern kämpfe den Kampf jeden Tag und gemeinsam müssen wir, deswegen treffen wir uns. Deswegen ist unser aufrichtiges Verlangen, einander zu motivieren, nicht einfach nur komm hier hin, sondern komm und sehe, wer hier ist. Komm und verstehe, warum es hier eigentlich geht. Es geht nicht um eine wunderbare Gemeinschaft, die wir auch haben, sondern es geht, dass wir einander Hand in Hand einander helfen, Gott besser, näher zu verstehen, um ihn ähnlicher werden. Ich möchte kurz schließen mit einigen Gebetsanliegen, die wir persönlich in unser Gebet nehmen können. Ich möchte dir Mut wünschen und strebe nach einer innigen Gemeinschaft mit dem Vater. Zweites, bete um eine tiefere Erkenntnis des Vaters. Verstehe nicht nur theoretisch, was das Wort Vater bedeutet, sondern dieser riesengroße Brocken, ein riesengroßer Berg von Bedeutung, was dieses Wort aussagt. Strebe danach, in der Praxis ein Friedensstifter zu sein. Dadurch überwiegt Angst, Sorge und lässt dich allmächtigen Gott erstrahlen. Gott segne uns dabei. Amen.